¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 191. Diesmal keine Nachrichten, sondern es geht gleich los mit einem ausführlichen Bericht aus Ecuador über drohende Umweltzerstörung durch den geplanten Kupferabbau und den Widerstand der Bevölkerung dagegen. Osvaldo Bayer ist ein argentinischer Schriftsteller und Publizist. Gegenwärtig arbeitet er an dem Drehbuch zu seinem Film Aqua Liven, der den Kampf der Mapuche gegen ihre drohende Ausrottung in dem als Wüstenkampagne bezeichneten Feldzug 1879 beschreibt. Wir haben mit ihm über die Hintergründe des Films und die geschichtlichen Zusammenhänge gesprochen. Unsere Reihe über Freiwilligendienste beschäftigt sich heute mit KATE, einer Organisation aus Berlin, die sich entwicklungs- und umweltpolitische Bildungsarbeit im Norden und Süden auf die Fahnen geschrieben hat. Sie organisierten gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen aus El Salvador ein interkulturelles Workcamp in der Uckermark. Und genau dort schauten wir uns um. Viel Vergnügen und so weiter, sagt das Onda-Team.
Ecuador mit neuen Rohstoffen auf Konfliktkurs. Die Erdölförderung im Regenwald des Amazonas prägt Ecuador und dessen Rohstoffindustrie bisher in dominanter Weise. Beim südlichen Nachbarn Peru boomt hingegen die Förderung von mineralischen Rohstoffen wie Gold und Kupfer im offenen Tagebau. Edel- und Industriemetalle finden sich auch in verschiedenen Gebieten in Ecuador. Hohe Rohstoffpreise lassen fragen, ob und wann dieses Fieber überspringt. Im Andenland tummeln sich bereits viele mit Risikokapital ausgestattete Junior-Unternehmen, die potenzielle Vorkommen erkunden. Schon dies hat in der Vergangenheit zu massiven sozialen Konflikten mit lokalen Gemeinden geführt. In Peru will die Regierung unter Präsident Alan Garcia am liebsten viele Projekte, die sozialen Zündstoff bieten, zu Projekten von nationalem Interesse erklären, um sie durchzusetzen. Wie sieht es diesbezüglich in Ecuador aus, einem Land im Wandel, wo die verfassunggebende Versammlung Ende Juli einen neuen Verfassungstext verabschiedete, über den von der Bevölkerung in einem Referendum Ende September abgestimmt wird? Präsident Rafael Correa gab im Juni dieses Jahres in einer seiner wöchentlichen Radiosendungen ein paar Einblicke.
Und wenn wir die größten mineralischen Vorkommen des Landes und der Welt entdecken, die uns aus der Armut holen, dann muss man vielleicht anfangen nachzudenken, 100 Hektar zu beeinträchtigen, um aus der Armut zu kommen. Es wird festgelegt, dass jede extraktive Gewinnung von nicht erneuerbaren Ressourcen untersagt ist in Naturschutzgebieten. Nur als Ausnahme und im nationalen Interesse kann der Präsident des Landes den Nationalen Kongress um Autorisation bitten, damit nicht erneuerbare Ressourcen entsprechend ausgebeutet werden können.
In fast exakt den Worten des Präsidenten ist Artikel 407 des verabschiedeten Verfassungstextes gefasst. Der Nationalkongress soll zudem zusätzlich ein öffentliches Referendum einberufen können. Ein allgemeines Anrecht auf ein Referendum sollen auch lokale Gemeinden haben, die von Projekten betroffen sind. Ihnen soll so die Mitsprache ermöglicht werden. Stimmen Sie dem Vorhaben jedoch nicht zu, ist Konfliktpotenzial gegeben. Der Verfassungstext verweist in so einem Fall lediglich auf die Verfassung selbst und die bestehende Gesetzgebung. Die Intag-Region liegt 5 Autostunden nordwestlich der Hauptstadt Quito in der Provinz Imbabura. Hier finden sich subtropische Regenwälder, wolkenverhangene Nebelwälder auf Höhen um die 2000 Meter. Der Intag ist Teil der Pufferzone des Naturreservates Cotacachi-Cayapas. 17.000 Menschen leben hier in mehreren Gemeinden. Einer von ihnen ist José Cueva, Kaffeebauer und Mitglied der Coordinadora Zonal del Intag.
Die Menschen leben von der Landwirtschaft und der Viehzucht. Das Wichtigste ist die Produktion für die Selbstversorgung, im Wesentlichen Mais und Bohnen. Die Leute haben Kleinvieh, das sie mit Mais füttern. Ebenso bauen sie weitere Produkte an, wie Yuca, Camote, Kaffee und Früchte.
Doch da gibt es noch andere Ressourcen in der Region, so José.
In den 1990ern hat der ecuadorianische Staat zusammen mit der japanischen Entwicklungsagentur über 8 Jahre detaillierte geologische Erkundungen in Junin durchgeführt. In dem Rahmen entdeckten sie das Kupfervorkommen, um das es aktuell noch geht. Sie waren schon dabei, einen Plan für die mineralische Erschließung des Gebietes aufzustellen.
Tätig war damals die zu Mitsubishi-Konzern gehörende Firma Bishi Metals.
Als die Einwohnerinnen der Region 1997 die Umweltstudie der Japaner in den Händen hielten, war bereits klar, was die Auswirkungen des Bergbauprojektes sein würden. Entwaldung, massive negative Auswirkungen auf Flora und Fauna, insbesondere auf das Naturreservat Kotakachi-Kayapas. Die Studie beschrieb als Folge des Projektes Änderungen im lokalen Klima, speziell Austrocknungsphänomene, die zu einer Verwüstung der Region führen könnten.
Für zahlreiche Familien im Intak hätte das Projekt die Umsiedlung bedeutet. 5 Gemeinden mit mehr als 100 Familien wären betroffen gewesen.
Als die Leute dies mitbekamen, war die erste Reaktion, sich zu organisieren. Es gab Kontakte und Gespräche mit der damaligen Regierung, die jedoch zu nichts führten. Am Ende wurde Bishi Metals aus der Region verjagt.
Ein paar Jahre vergingen. Der ecuadorianische Staat vergab die Bergbaukonzessionen jedoch ein weiteres Mal. Die Bevölkerung wurde erneut nicht konsultiert. Ein Mittelsmann erwarb die Konzessionen im Jahr 2002 und verkaufte sie ein Jahr später an die kanadisch-US-amerikanische Ascendant Copper.
Als die Konzession an Ascendant Copper ging, war die Bevölkerung vorbereitet. Es wurde eine Verfassungsklage eingereicht, da die Bevölkerung nicht konsultiert worden war, wie es die damalige Verfassung verlangte. Die Verfassungsklage war jedoch nicht erfolgreich. Der Widerstand seit der erneuten Vergabe der Konzession war massiv, aber sehr anstrengend.
La actualidad en que salió ya esta empresa minera, pero ha sido un proceso super largo, super fuerte.
Aktuell gibt es im Intak keine Bergbaukonzessionen, auch wegen des Mandato Minero.
Mit dem Mandato Minero entzog die verfassunggebende Versammlung im April dieses Jahres zahlreichen in der Lagerstättenerkundung tätigen Bergbauunternehmen mehr als 3000 Konzessionen. Dies geschah ohne ökonomische Entschädigung. Im Blickpunkt waren primär Konzessionen, die illegal, sprich ohne Beteiligung der betroffenen Gemeinden an die Unternehmen vergeben worden waren. Das Mandato Minero sollte zudem die Grundlage für die Erarbeitung eines neuen Bergbaugesetzes sein, das neue Rahmenbedingungen definiert. Für dessen Ausarbeitung wurde eine Frist von 180 Tagen gesetzt. Die Coordinadora Zonal del Intak, welche ein Forum und Diskussionsraum der verschiedenen sozialen Basisorganisationen aus dem Intak ist, war an der Arbeit am Mandato Minero mitbeteiligt. José Cuevas führt dazu aus.
Desde un primer momento empezamos a trabajar en el Mandato Minero.
Vom ersten Augenblick arbeiteten wir am Mandato Minero. Für uns war es fundamental, dass die verfassunggebende Versammlung regierte und nicht nur eine Verfassung zum Regieren schuf. Wir arbeiteten dann an zwei Aspekten, dem Mandato Minero und der Amnestie. Zum damaligen Zeitpunkt wurden ca. 180 Aktivistinnen von Bergbauunternehmen kriminalisiert. Das Amnestiedekret trat am 19. März dieses Jahres in Kraft und befreite die angeklagten Aktivistinnen von der weiteren Verfolgung durch die Justiz. Zu den Bedingungen der Mitwirkung an der Arbeit der verfassunggebenden Versammlung äußert sich José wie folgt.
Unsere Möglichkeiten, permanent vor Ort zu sein und Druck zu machen, waren sehr limitiert. Allein nach Monte Cristi zu fahren, bedeutete hohe Kosten. Trotz allem versuchten wir vom ersten Tag an Einfluss zu nehmen, unsere Leute nach Monte Cristi zu schaffen. Wir wollten in großer Anzahl vor Ort präsent sein, unsere Stärke mit Kollektiven aus anderen Orten zeigen. Uns ging es um die Themen Bergbau, Umwelt und die Frage, welchem Entwicklungsmodell das Land folgen soll.
Und es gab auch Überraschungen. Wir waren im Februar zum ersten Mal vor Ort, da waren alle Unternehmen schon da. José weiter.
Was das Mandato Minero angeht, musste letztendlich vermittelt ein Kompromiss gefunden werden. Es lässt nun die Tür für Bergbauprojekte offen. Es hat aber zumindest die Illegalität gezeigt, in der die Bergbauunternehmen die ganze Zeit gearbeitet haben.
In knapp einem Monat wird in Ecuador in einem nationalen Referendum über die neue Verfassung abgestimmt. Während der Text der Verfassung bekannt ist, ist nach wie vor offen, wie das neue Bergbaugesetz des Landes aussehen wird. Ein erster Entwurf aus dem Juni dieses Jahres verhieß nicht viel Gutes. Dort wurde der Bergbau zum öffentlichen Interesse erklärt. Landeigentümer müssten erzwungene Enteignungen zugunsten von Konzessionseignern befürchten. Von Bergbauprojekten betroffene lokale Gemeinden müssten lediglich über den Projektfortschritt informiert werden. Anstatt Wandel und Reform ist Ecuador auf dem Weg zu einem País Minero, einem Bergbauland wie Peru, der Nachbar im Süden. Im Intak hat der jahrelange Konflikt Spuren und Wunden hinterlassen. Ascendant Copper hatte, branchenüblich, verschiedene Strategien, um die Gemeinden vor Ort zu spalten. Geld spielte dabei eine wesentliche Rolle. Und die Risse gehen heute sogar durch Familien und Generationen. Die Forderungen der Einwohnerinnen des Intak bleiben dennoch bestehen, sagt José Cueva. Sie wollen, dass es im Intak kein Bergbauprojekt geben wird. Seine abschließenden Worte lauten:
Die Umweltdiskussion in Ecuador beginnt gerade erst. Noch ist nichts festgelegt. Wir dachten, es kommen Zeiten des Wandels. Davon sind wir jedoch weit entfernt. Das bisherige Modell bleibt bestehen, vertieft sich vielleicht sogar. Es wird viel vom Sozialismus des 21. Jahrhunderts gesprochen. In der Praxis ist es jedoch ein Staatskapitalismus. Und nun zur Werbung. Falling Down Records hat eine internationale CD zur Unterstützung von zwei anarchistischen Projekten in Mexiko-Stadt rausgebracht. Das Radiokollektiv RegenerationRadio.org hat seinen Sitz in einer weiterführenden Schule, arbeitet aber in ganz Mexiko. Neben den regelmäßigen Live-Sendungen erarbeitet die Gruppe ein Audioarchiv und stellt damit dem Mexiko von unten eine Stimme und einen Lautsprecher zur Verfügung. Darüber hinaus organisiert die Gruppe politische und kulturelle Veranstaltungen. Das Anarcho-Punk-Kollektiv Furia de las Calles hat vor kurzem den ersten Infoladen von Mexiko-Stadt eröffnet. Bisher werden Fanzines, Bücher, T-Shirts, Filme und Musik zu Anarchismus, Zapatismus und weiteren Themen angeboten. Im Lauf der Zeit soll das Angebot erweitert und ein größeres Ladenlokal gesucht werden, um so weitere Freiräume zu schaffen und die libertäre Bewegung zu stärken. Beide Kollektive arbeiten in der anderen Kampagne mit, einer von der EZLN angestoßenen pazifistischen Mobilisierung, um die soziale Realität von unten und für unten zu verändern. Ziel ist eine antikapitalistische Gesellschaftsordnung, die alle gesellschaftlichen Unterdrückungsformen aufheben will. Die CD kostet 6 Euro plus Porto. Alle Gewinne fließen in gleichen Teilen an die beiden Kollektive. Bestellungen an falling-down@gmx.de. Und von dieser CD hören wir nun den mexikanischen Hip-Hopper Olmeca mit Una Batalla. Alza la mano así. Come on.
Una batalla contra el sistema de la bestia, David and Goliath, hormiga contra mammoth. Esta es la guerra, hoy que se presenta, palabra nuestra, esta es mi arma. Apunten y disparen, y hasta la victoria. Actos de violencia hacia la voz de inocencia. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Para eso uno espera, se espera con paciencia. A largo plazo se siente la victoria. Fuego desde adentro, deme la mirada. Cierra tú los ojos, dime que se alumbra. Con eso solo compa, tiene pa' la entrada. Opciones son presentes para cada quien que guste. Hasta gusto hay para cada quien que quiera, tomen una. Avancen con presencia de conciencia. No vestidos de una sola, sino vestidos de todas formas. De todos modos, de muchas maneras. Como el uso de madera y la muerte en la frontera. Cada quien su modo, todos juntos, todos juntas. Más bien dicho, marcha con muchas banderas. Las batallas son contra el sistema, no contra el hermano, hermana. Hip-hop, cypher, batalla, don't stop.
Osvaldo Baia, geboren 1927 in der argentinischen Provinz Santa Fe, ist Anarchist, Schriftsteller, Publizist und Historiker. Momentan arbeitet er an dem Drehbuch für den Film Aqualiven. Aqualiven kommt aus der Sprache der Mapuche und heißt so viel wie rebellischer Aufbruch. Der Film handelt vom Feldzug gegen die Pueblos Originarios, die besonders im Westen und Süden des Landes ansässigen ursprünglichen Bewohner und Bewohnerinnen Argentiniens, der in der abschließenden Offensive 1879 unter General Roca seinen Höhepunkt fand. Dieser Feldzug führte zur fast völligen Ausrottung der Pueblos Originarios und wurde unter dem Namen Wüstenkampagne bekannt. Wir haben uns mit Osvaldo Baia in Berlin getroffen und mit ihm über die Hintergründe des Films, über die geschichtlichen Zusammenhänge und die besondere Rolle Alexander von Humboldts gesprochen.
Zum ersten Mal ein Film über die ganze Geschichte, wie die Indianer ausgerottet wurden. Zuerst von den Spaniern, wie versklavt wurden, und dann von der Argentinier. Wir wollen auch die Figur von Alexander von Humboldt für uns der wahre Entdecker La Amerika, weil er war der Erste, diese Länder besucht hat und war überrascht. Er sagte, die Indianer haben kein Konzept der Besitztum. Alles ist für alle. Und was für ein Respekt für die Natur. Die töten zum Beispiel ein Tier und zum Leben, nicht mehr als ein Tier und zum Essen. Ist der erste Mann, der in Lateinamerika über Ökologie geschrieben hat. Und er sagte ihm, das ist ganz Gegenteil, wenn ich zu den Spaniern gehe, da in Venezuela, in Kolumbien. Immer kommt ein Spanier mit einem Papier und er zeichnet, esto es mio, das ist von mir, das ist von mir. Er sagte, ich schäme mich als Europäer und als Christen zu sehen, wie die Europäer die Indianer versklavt haben.
Auch der erste Präsident Argentiniens, Bernardino Rivadavia, der 1826 die Macht übernahm, war befehlsführend an der Ausrottung der Ranqueles Indígenas durch einen deutschen Oberst beteiligt, einer besonders in der späteren Provinz San Luis beheimateten Bevölkerungsgruppe.
Präsident Rivadavia, ein Argentinier schon, wird unter Vertrag gehalten, der deutsche Oberst von der deutschen Armee, von der preußischen Armee, mit einer sehr großen Summe von Geld, er kommt, um die Indianer, um die Ranqueles auszurotten. Einfach so. Waren sehr pazifische Indianer, sind der Pampa von Buenos Aires. Und das ist unglaublich, was diese deutsche Oberst schreibt. Erste Kriegskommuniqué. Heute und Kugeln zu sparen, haben wir 19 Indianer den Kopf geküsst. Zweite Kommuniqué. Die Indianer, die Ranqueles, haben keine Rettung, weil kein Begriff von Besitzung haben. Für was kommen wir zur Welt, um Besitzung zu haben? Dritte Kommuniqué. Das ist unerklärlich. Preußische Oberst hat eine große Vision der Zukunft. Sagt, die Ranqueles sind Anarchisten. 1826. Bakun und Krapun, sie waren noch nicht geboren, aber der Oberst wollte schon, dass wenn sie Anarchisten sind, muss man ausrotten. Und 1879, dann wird schon Roca kommen mit der argentinischen Armee und hat diese große Genozid gemacht mit den Mapuches, mit den Pampas, mit den Pehuenches, mit allen Indianern von südlich Argentinien. Und dann hat die ganze Patagonien besetzt.
Der spätere Präsident Julio Argentino Roca führte während seiner Zeit als General die Conquista del Desierto an, bei der es um die Ausweitung des Machtbereichs Argentiniens über das heutige Patagonien ging.
Roca war der große Genozid von der indianischen Bevölkerung. 1879 fast alle die Indianer von Süden ausgerottet und dann die Indianer, die Gefangenen versklavt, auch die Frauen und die Kinder, kann man alle in historischen Dokumenten lesen. Und das ist eine Schande für die Argentinier, dass Roca, der größte Monument in Buenos Aires, ist für Roca, für diese Genozid. Und das ist der Einfluss der Großgrundbesitzer. Weil Roca nachher, als er diese ganze Provinzen, diese ganze Patagonien, besetzt hat, dann wurde das Land verteilt. Zum Beispiel die Familie Martínez de Hoz hat bekommen 2.500.000 Hektar Land. Der Urenkel von diesem Martínez de Hoz war der Wirtschaftsminister von der letzten Diktatur, Militärdiktatur. Wie die Macht hat sich immer geblieben, dieselben noch an die Macht. Also keine Agrarreform. Die großen Grundbesitzer sind immer dasselbe, von mehr als ein Jahrhundert sind immer dieselben Namen da und so weiter.
Auch heute wird es schwierig werden, das Denkmal Rocas in Buenos Aires zu stürzen, denn...
Weil in Buenos Aires hat der Macri gewonnen, der Bürgermeister von Buenos Aires, von der Kapitalföderal, von der Hauptstadt, und das ist ein ganz rechter Typ, ne? Und sagt, Roca ist ein Held, sagt er. Und ist nichts zu machen.
Mach dich auf in die Welt, in ein anderes Land, wo es dir gefällt. Bis zum Rand und übers Meer. Dich hält hier nichts mehr.
Wie sieht die Arbeit bei einem freien Radio in Argentinien aus? Was erlebt man als Begleitperson eines vom Tod bedrohten Menschenrechtsaktivisten in Kolumbien? Wie unterrichtet man an einer Schule, in der es weder Lernmaterial noch Fenster gibt?
Du wirst dich verändern in all diesen Ländern.
Ab sofort und regelmäßig stellen wir euch Menschen und Organisationen vor, die in Lateinamerika ehrenamtlich in entwicklungspolitischen Bereichen arbeiten. Wenn ihr so etwas auch schon immer mal machen wolltet, dann hört weiter fleißig Onda Info oder schaut auf unsere Webseite www.npla.de/onda. Wir sprechen mit den Freiwilligen über ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und Probleme. Außerdem präsentieren wir Organisationen und Initiativen, die Freiwillige nach Lateinamerika vermitteln, geben euch Hintergrundinfos und sagen euch, was ihr tun müsst, um selbst als Freiwillige in Lateinamerika tätig zu werden. Ab sofort im Onda Info, auf unserer Homepage und auf MySpace www.myspace.com/matraconda.
Sich auf in die Welt zu machen, bekommt manchmal eine etwas andere Bedeutung. Die kleine NGO Oikos Solidaridad ist aus El Salvador und im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die ländliche Entwicklung und die Beteiligung der Bevölkerung an politischen Prozessen. CARTE ist eine Organisation aus Berlin, die sich entwicklungs- und umweltpolitische Bildungsarbeit im Norden und Süden auf die Fahnen geschrieben hat. Gemeinsam entwickelten sie die Idee, nicht immer nur deutsche Solidaritätsbrigaden nach El Salvador zu schicken, sondern auch einmal junge Leute von dort nach Deutschland zu holen. Das Ergebnis ist ein interkulturelles Workcamp in der Uckermark in Brandenburg, auf dem junge Leute aus Deutschland und El Salvador gemeinsam 3 Wochen verbrachten.
Mach dich auf in die Welt.
Wir machten uns also von Berlin aus in die Welt, genauer auf den Weg zum Ökohof Staudenmüller in Fiedmannsdorf in der Uckermark in Brandenburg. Und wir mussten daran denken, was Ayla, die Organisatorin des Camps, uns sagte.
Diese Trennlinie sozialer Kontext, die wird sehr viel weniger zwischen den Kontinenten als vielmehr zwischen den konkreten Leuten zu finden sein. Denn es gibt aus El Salvador genauso Studierende, die teilnehmen werden wie aus Deutschland. Es gibt aber auch Schülerinnen von verschiedenen Schultypen im Übrigen. Und es gibt Leute aus der Stadt, es gibt Leute vom Land. Ich denke, das sind alles Kategorien, zu denen es genügend Vorurteile gibt, zu denen es genügend Konfliktpotenzial gibt.
Die Kluft zwischen Stadt und Land wurde für uns als erstes daran deutlich, dass es so gut wie keine Busse nach Fiedmannsdorf gab und wir schon dachten, wir säßen in Templin fest. Dank der überschwänglichen Hilfsbereitschaft der wenigen Leute auf der Straße kamen wir schließlich dennoch, mit einiger Verspätung, aber immer noch neugierig, an unserem Ziel an. Anstatt in Gartenarbeit platzten wir in einen Vortrag über die Welternährungslage und Agrotreibstoffe.
Es gab einen wahnsinnigen Anstieg der Nahrungsmittelpreise, nämlich insgesamt 83% in den letzten 3 Jahren. Das erstreckt sich über alle Produkte unterschiedlich stark.
Uno de los factos es que había en los últimos 3 años una aumentación muy grave.
Der Vortrag und die interessierten Fragen aus der Runde vermittelten uns schon einen ersten Eindruck von den Inhalten und Zielen des Camps.
Das Thema ist erstmal globale Landwirtschaft und politische Partizipation. Deswegen findet das Camp auch auf einem Ökohof statt. Und ich denke, bereits an dem Thema ist eben zu merken, dass es weder irgendwie um Betroffenheitspädagogik noch um positive Exotisierung geht, sondern vielmehr einfach um einen Bereich, in dem gemeinsames solidarisches Engagement notwendig ist. Und indem wir einfach auch auf dem Ökohof konkret zusammen lernen können. Also wir werden tatsächlich regelmäßige Arbeitseinheiten haben, in denen wir den Menschen auf dem Hof, in denen wir die Menschen auf dem Hof dabei unterstützen, eben zu ernten, zu pflanzen. Führt aber im Prinzip auch zur theoretischen Ebene. Also es geht schon auch um Begegnung, es geht um interkulturelles Lernen, es geht um das Abbauen von Stereotypen durch das gemeinsame Leben und Arbeiten. Durch diese 3 Wochen, in denen Dialog möglich gemacht werden könnte.
Alexander und Bernanda, 2 der salvadorianischen TeilnehmerInnen des Camps, erzählten uns, was für sie an dem Projekt wichtig ist.
Para mí particularmente lo importante es de que con este tipo de temas que se están discutiendo aquí sobre la biotecnología.
Für mich persönlich sind das Wichtigste die Themen, die sie hier diskutieren. Die Biotechnologie, das Leben der Bauern hier in Deutschland und die wirtschaftliche Situation. Es ist wichtig, dass wir aus El Salvador das kennenlernen. Und noch wichtiger ist es, dass unsere Jugendlichen das kennenlernen, damit sie uns in El Salvador nicht belügen können. Normalerweise erzählen sie uns in El Salvador, dass es hier in Deutschland einen großen Überfluss gibt und dass sie hier viel gentechnisch manipulierte Produkte essen. Also wollen sie in El Salvador das Gleiche machen, ohne zu berücksichtigen, dass wir dort eine andere Kultur und eine sehr arme Wirtschaft haben.
In El Salvador se nos dice que por qué no hacemos lo mismo que hacen los alemanes, sin discutir de que en El Salvador tenemos otra cultura, otro tipo de economía muy pobre.
Nosotros como jóvenes le estamos dando ejemplo a los mayores.
Wir als Jugendliche geben den Erwachsenen ein Beispiel und zeigen ihnen, dass wir auch Dinge anbauen können. Wir setzen uns mit Chemie, Biochemie auseinander und gerade auch mit den landwirtschaftlichen Möglichkeiten, Biotreibstoffe herzustellen. Ich werde schauen, wie das alles hier funktioniert und diese Ideen mitnehmen, weil es eben immer Unterschiede zwischen den Ländern gibt.
Aber auch für persönlichen Austausch war eine Menge Raum und die Neugierde auf allen Seiten vorhanden. Anne, Schülerin aus Berlin, und Bernanda.
Und die Leute sind ja auch alle total, also die sind wirklich total offen und wollen dir das alles erklären, wollen dir das zeigen, wollen dir die Sprache beibringen und wollen dir was vom Land erzählen, und da ist es total einfach, mit denen zu reden. Am interessantesten finde ich eigentlich, wenn sie so Geschichten erzählen, Geschichten aus ihrem Land, von ihrer Familie, so Sachen, wenn man den Menschen wirklich dahinter kennenlernt und nicht einfach nur so zum Beispiel aus den Medien irgendwas hört, wie es jetzt zum Beispiel mit der Landwirtschaft in El Salvador aussieht oder so, sondern wenn man das wirklich an einem konkreten Beispiel hört, wenn das einem jemand erzählt aus dem Land, dann ist es viel, das ist viel realer, und dann kriegst du das auch erstmal mit, dass das wirklich existiert und nicht einfach nur Zahlen oder sonst irgendwas sind. Und das ist eine total wichtige Erfahrung.
Acá primero estamos aprendiendo, para mí cómo
Hier lernen wir in erster Linie, wie wir miteinander umgehen können, wie wir uns näher kommen können. Dabei zeigen wir ihnen Dinge aus El Salvador, Bräuche und Arbeitsweisen. Also lernen wir voneinander, weil die Lebensweisen, die die Deutschen haben, sich von den unseren unterscheiden.
Cómo comportarnos, entonces la forma, las ideas diferentes a las que ellos tienen, a las que nosotros tenemos allá.
Einige der formulierten Ziele wurden erreicht, Beziehungen sind geknüpft. Die Jugendlichen haben viel voneinander gelernt und wollen den Austausch nicht abbrechen lassen. Das interkulturelle Workcamp in der Uckermark, ein erster Schritt hinaus in die Welt.
Mach dich auf in die Welt.
Ich hatte vorher schon die Idee, dass ich so ein freies soziales Jahr mache. Also nach dem Abi, weil ich eben auch noch nicht weiß, was ich irgendwie studieren möchte, und so viel, was man irgendwie machen kann, und ich bin so total unentschlossen, weil ich einfach nicht weiß, wo ich hingehen möchte, in welche Richtung. Und ich weiß nicht, dadurch wächst so in mir der Wunsch irgendwie, mein freies soziales Jahr in El Salvador zu machen und eben mich mit Politik dort zu beschäftigen und dort vielleicht bei einer dieser Organisationen mitzuarbeiten. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und wir haben auch überlegt, ob wir einen Austausch jetzt mit den Leuten nochmal machen, bloß dass die ganzen Deutschen nach El Salvador kommen.
Ach super, das ist ja cool.
Ja.
Du wirst dich verändern in all diesen Ländern.
Nähere Informationen über Karte findet ihr unter www.karte-berlin.de. Nochmal www.karte-berlin.de.
Nosotros somos hijos del sol y del futuro, soldado para ellos o soldado con nosotros. Tú decides, ya nos dicen, nos veremos en las calles y veremos qué escogiste. No se olvide de tu gente, lo que dice más existe. Prefiero morir de pie que vivir a rodillas. Zapata vive.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.